und herzlich willkommen zurück im Ulysses Spielestudio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Ich bin euer Gastgeber für heute, ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Männer. Da haben wir unter anderem den alten Mann Jan Schmidt. Hallo Jan Schmidt.
Hallo Markus, Salutet.
Dann haben wir noch den alten Mann Björn. Hallo Björn.
Hallo zusammen.
Und last but not least haben wir noch den alten Mann Jan, ganz ohne Schmied, Wagner. Hallo Jan.
Guten Tag.
Sehr schön. Ihr wisst Bescheid, was wir heute machen. Wir gehen zurück ins Jahr 1982 und reden wieder in dieser Zeit der abgefahrenen und skurrilen Rollenspiele, wie wir festgestellt haben, über ein, wie ich euch versprechen kann, skurriles Rollenspiel. Das kann ich euch schon mal definitiv sagen, Alter, dass, wenn ihr glaubtet, ich kann das top.
Du hast zumindest schon mal die größte Box.
Ja, ich habe auch die größte Box. Und davon abgesehen.
Es matters.
Nicht abweichen, nicht so früh. Da kommen wir noch. Wir kommen noch zu einem. Also, wenn es euch gefällt, was wir hier tun, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Abo würde uns immer freuen. Oder natürlich ein tolles Kommentar. Der Algorithmus freut sich und wir uns auch. Ja, was machen wir? Wir gehen jetzt zurück und werden heute, Trommelwirbel, Timeship besprechen. Timeship. Also wie ihr seht, das ist eine wirklich professionelle Box. Und das ist wahrscheinlich das Einzige, was wir in diesem Quartett vorstellen werden. Also das werden wir noch vorstellen, die anderen wurden schon vorgestellt. Das man vielleicht kennen kann. Deswegen mal die Frage an euch, habt ihr davon schon mal gehört gehabt?
Ja, ich versuche gerade die ganze Zeit zu überlegen, ob ich mich täusche oder ob ich das schon mal gesehen habe.
Mhm. Never.
Ja. Weil das Cover kommt mir nicht bekannt vor, aber also, das Logo total.
Vielleicht einfach auch der Titel oder so weiter. Also ja. Es hat halt schon so was Universelles. Ne? Also ein Timeship ist halt klar, irgendwie Zeitreisen und sonst was. Aber ihr seht ja auch, also manche Dinge hier offenbaren sich ja schon.
Es gibt ja kaum noch jemand.
Psychedelisch.
Ja. Seven Up. Role-Playing Game of Time, Travel and Adventure.
Es hat übrigens auch eine Rückseite, die zeige ich auch gleich mal, mit sehr viel Text.
Es ist sehr viel Text und es ist überhaupt eine bedruckte Rückseite. Also wie wir ja schon sehen.
Das ist gute Kartonqualität, die ist dick. Also Reis.
Ich hatte das Glück, das mit Abstand professionellste Produkt hier besprechen zu dürfen. Also von daher wird da bestimmt was Großartiges bei rauskommen. Gehen wir doch mal einfach mitten rein. Von wem ist das Ganze? Es ist von Giacinto. Das könnt ihr da oben an dem Logo erkennen. Mhm. Giacinto Publishing. Giacinto hatten wir schon ein paar Mal.
Ja.
Aus Dallas, also eine Firma aus Texas, die eigentlich zu einer anderen Firma gehörte, nämlich zu einer Druckerei. Also Giacinto war eine Gruppe aus Druckereien und die hatten also Giacinto Printing und Giacinto Publications hat Rollenspiele rausgemacht, unter anderem. Und hat insgesamt 3 Stück rausgebracht. Das ist das Letzte, was wir noch besprechen müssen. Könnt ihr euch noch an die anderen erinnern?
Nein.
Wahrscheinlich nicht, ne? Das war Man, Myth and Magic. Das hatten wir vor einer ganz geraumen Weile. Und das andere war Pirates and Plunder. Da könnte doch da kann der Björn sich nicht mit großartiger Begeisterung dran erinnern.
Keine Schiffsregeln.
Genau, keine Schiffskampfregeln. Das ist auch das, was mir als erstes eingefallen ist. Ja.
Hast du gesehen, dass deine Box einen Wasserschaden hatte?
Ja, es hat. Also, es ist kein Wasserschaden, es ist, da ist Farbe draufgekommen.
Das ist Farbe, ach so.
Das ist also hat
irgendwas
hat
das Blau hätte auch feucht werden können und ein bisschen sich verteilen, aber ja.
Okay, also was haben wir hier in Timeship? Was haben wir da am Ende des Tages eigentlich drin? Und vielleicht direkt vorweg, diese Box ist mit Abstand das billigste, was ich eingekauft habe von all den Sachen, die wir in diesem Quartett besprochen haben. Okay. Weil das ist natürlich, weil es von Giacinto ist, oft genug Also es ist rausgekommen von der Firma, die viel Druck gemacht hat. Das heißt, es sind einfach viel, viel mehr rausgekommen damit. So, was haben wir für Material? Ich bin mir nicht sicher, ob das der originäre Würfel ist, der da dabei ist. Aber wenn es das nicht ist, passt es gut zu dem,
du
wie es ist.
Techniker.
Ich glaube, der ist neuer.
Der sieht nachgedruckt aus.
Der ist zu neu. Genau, wir haben ein 48-seitiges Regelheft. Oder einfach und Abenteuerheft und alles. Dann haben wir hier...
Das geht nicht mit dir.
4. Ihr könnt mir das gleich wiedergeben, Kinder. Da wird noch nicht. Lässt du deine Griffel da raus? So, dann haben wir hier 4 Blatt Papier mit zum einen.
Oh, geil.
Wow, geiler Artwork.
Portalen. oder Gateways, wie es heißt, aber ich nenne es jetzt mal Portale auf Deutsch, und Bodenläden. Ja, da kommen wir aber gleich noch zu, für was die auch gebraucht werden dann
dabei. Nee, ich meinte die Artwork.
Ach so, ja.
Destruction of Gomorra.
Aber da sind tatsächlich, die haben
es gibt auch noch andere.
Verstanden, keine Brüste zu zeigen.
Nehmen wir doch das da einfach.
Ja, okay. Ja. Murder at the End of Times.
So, dann haben wir doch einen wunderschönen ein Spieleinungsschirm. Tada.
Das hat eine Qualität.
Den wahrscheinlich mit Abstand dicksten Charakterbogenplock, den ich bisher jemals
hatte. Okay, da merkst du halt wirklich, uns gehört eine Druckerei. Ja,
uns gehört die Druckerei an Papier. Und es musste Gewicht in die Box. Ja. So, das haben wir damit erreicht. So, jetzt gehen wir aber mal noch genau rein. Also das heißt, wir haben eine Box mit ganz, ganz viel tollem Material. Gib mir mal das ganze Geraffel wieder rüber. Ihr habt ja alles entführt, Kinder.
Nein, war nicht.
Das würde ich gar nicht machen.
Würden wir nie tun.
So, also, wir haben dieses... Ja, der spielt dann beim Würfel rum. Alter, ja. So, was haben wir hier? Diese Art von Layout.
Ja.
Es gibt, also, sauber, gut für die Zahlen, völlig in Ordnung, alles sehr professionell. Es gibt hier drin wirklich wenig Artwork. Das, was man hat, ist aber dann auch echt skurril.
Okay. Ja.
Ja.
So, aber werden wir auch noch mal zu kommen. Warum ist das so? Das passt nämlich durchaus zu dem Abend.
Wobei, kann ich das noch mal sehen?
Ein Yankee aus Connecticut am Hofe für Artus.
Nee, das hat mich jetzt eher an Dr. Who erinnert.
Ja,
in die Richtung. Nee, nee.
Sagst du, ein bisschen was von Timothy Struppi.
Struppi. Ja, das liegt jetzt nur daran, weil ein Karo-Muster dich an die Rakete
motiviert. Nee, auch nein. Tipp von dem
nicht mehr
Sicht. Gib mir das Heft her. Ich gebe dir gar nichts mehr. So, also, fast, wir haben wenig Bilder und das Ganze drum und dran. Was ist das Ganze? Es gibt zwei Würfel eigentlich da drin. Und zwar immer einen weißen und einen farbigen. Es gab wohl mehrere farbige Würfel, aber immer nur einen weißen. Also unterschiedlich, je nachdem, welche Box du hattest. Aber warum das so ist, keine Ahnung. Ich schätze mal, das war das, was man halt gekriegt hat.
Kontingent von Würfeln eingekauft. In bunt und ganz viele weiße.
Und das wird aber noch eine Rolle spielen.
Okay.
Die Farbigkeit.
Wobei weiße Würfel auch schon echt ungewöhnlich ist. Also
weißer Würfel.
Ja, vor allem weißer unbedruckter Würfel, also ohne...
Nee, weiß mit schwarz. Also gehe schon davon aus, dass es schwarz war. Wobei das W20 waren, das übliche, aber nur von 1 bis, also von 0 bis 9, was Zahlen angeht. Geschrieben wurde das Ganze von Herbie Prennan. Was ich herausgefunden habe, ist, Herbie Prennan ist eigentlich James Herbert Prennan. Und James Herbert Prennan, 1940 in Irland geboren, hat schon als Teenager angefangen zu schreiben. Mit 18 ist er dann Journalist geworden und war mit 24 der jüngste Zeitungsherausgeber in Irland, den es überhaupt jemals gab.
Wow.
Also das heißt, der musste wirklich was können. Der hatte was auf dem Kasten. Feierte auch als Autor wirklich große Erfolge im Laufe seines Lebens. Ist in mehr als 50 Ländern veröffentlicht worden. Und in Deutschland am bekanntesten ist seine Reihe Fairy Wars. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört, sowas wie das Elfenportal, Elfenpakt und der Purpurkaiser. Die habt ihr bestimmt, also da ist bestimmt der eine oder andere schon mal drüber gestolpert. Ich habe die lustigerweise, das ist mir dann auch, als ich das, also, kenne ich doch, die habe ich nämlich alle drei als Hörbücher gehört. Die habe ich mit meiner Frau damals lustigerweise, als wir in Irland waren, haben wir die als Hörbuch gehört. Also, und dass wir das überhaupt wussten, sind halt so, sagen wir es mal, so typische Fantasy-Welt, aber aus Jetztzeit herauskommt. Also so ein eher etwas sanfteres Urban-Fantasy-Setting, aber ohne jetzt viele, sind jetzt nicht die Dresden-Files, sondern ist eher etwas familienverträglicher. James Herbert ist leider im Jahre 2024 verstorben. Also, weil, na gut, er war dann auch schon 84, also der war auch dann durchaus jetzt nicht mehr, kein junger Mensch mehr. Das heißt aber auch, der war, als D&D rauskam, schon 34. Das heißt, der ist ja jetzt auch nicht unbedingt zwingend so, der gehörte nicht zu den College Kids oder so weiter.
Und bis in Irland ist er sogar eher 36 oder so. Oder
30, ja. Genau. Das heißt, der stammt nicht aus einem amerikanischen Rollenspielumfeld, sondern aus einem irischen. Das ist ja nicht mal nur Großbritannien, sondern dann auch Irland. Ja, Republik Irland. Und hat Republik Irland. Und hat dann aber veröffentlicht bei Jacinto. In Amerika. Jacinto ist eine amerikanische Firma. Also das heißt, er hatte aber zu dem Zeitpunkt einfach auch schon die Erfahrung. Das heißt, er hat auch schon als Romanautor veröffentlicht und sowas. Okay. Und das ist das Lustige, weil ich dann darüber rausgekommen bin, ich bin dann ganz vielen von diesen Strängen dann hinterher. Der hat, als D&D rauskam, musste er eine echte Obsession mit dem Spiel entwickelt haben. Mhm. Der war, also man würde heute wahrscheinlich sagen, so, der war spielsüchtig. Also,
okay.
Also das heißt, der hat wirklich wo ganz viel D&D gemacht und hat sich ganz viel damit beschäftigt. Und auch darüber habe ich überhaupt rausgefunden, dass er auch Man, Myth and Magic geschrieben hat. Also auch das stammte von ihm. Mhm. Das erklärt auch vieles davon, im Sinne von, weil da sind durchaus Gemeinsamkeiten dabei. Am Anfang dachte ich erstmal, das liegt daran, dass das halt Jack Kinto ist. Mhm. Nee, aber auch die ganze Art ist sich sehr ähnlich. Das liegt dann eher im Autor. Und es hat alles Historienbezüge. Weil eigentlich war er ein, also auch historisch sehr, sehr gebildeter Mensch. Mhm. Hat er viel mit zu tun gehabt. Also 82 veröffentlicht er Man, Myth and Magic bei Jack Kinto. 1983 veröffentlicht er Timeship, wobei Timeship eigentlich das ältere ist. Das heißt, er hat es vorher geschrieben gehabt, aber Man, Myth and Magic war das erste, was erschienen ist. Und 87 bringt er dann nochmal ein anderes Spiel aus, nennt sich die Monster Show, Monster Horror Show, was aber im Endeffekt eigentlich mehr so ein Gruppenspielbuch ist als und dann auch schon nicht mehr bei Jack Kinto. Könnte auch daran liegen, dass Jack Kinto kurz nach Erscheinen dieses Spiels pleite gegangen ist. Aber wie sehr das miteinander zusammenhängt, kann ich nicht genau beurteilen. Was er noch rausgebracht hat, ist 8 Bücher von der großen Reihe namens Crail Quest, die wie Fighting Fantasy Books sind.
Ja, die kann ich.
Ja. Mhm. Sind 8 Bücher rausgekommen und davon sind 6,5 Millionen Exemplare verkauft worden.
Ja, Crail Quest war.
Von Fairy Wars sind übrigens weltweit 7,5 Millionen Exemplare verkauft worden. Also das heißt, wirklich ein bekannter Autor, wirklich ein großer Autor, der zwischendrin mal für ein paar Jahre in der Rollenspielszene unterwegs war und dann wieder raus ist und hat sich wieder darum gekümmert, mit anderen Sachen eben Geld zu verdienen.
So. Geld zu verdienen, hat sich darum gekümmert, Geld zu verdienen.
Ich befürchte da, ja. Weil ich glaube, das war alles nicht so. Also, Man, Myth & Magic war immer das Größte, weil da sind ja auch Erweiterungsbücher so rausgekommen. Ja. Gab es ja eigentlich zu Timeships nie was weiteres.
Man muss übrigens auch sagen, Geld verdienen ist in Irland zu dem Zeitpunkt immer noch ein Riesenthema. Irland ist bisher der armige oder Anfang der 80er ein wirklich armes Land.
Ja. Wirklich ein armes Land.
Deswegen, also das ist immer noch ein Auswanderungsland, wo viele Leute rausgehen aus Irland, weil es keine Arbeit gibt. Also,
ja.
Es zeigt sich, dass er tatsächlich wahrscheinlich auch mehr Autor war als jetzt unbedingt, sagen wir mal, Rollenspieldesigner. Woran zeigt sich das? Das zeigt
schlanke Regeln.
Ja, auch, aber nicht nur. Weil das Ganze beginnt damit, dass ich erstmal hier eine Geschichte bekomme zum Thema die Entdeckung des Timeships. Also des Zeitreiseschiffs. Das ist wirklich weird. Das geht über 3,5 Seiten. Kriegt das erklärt? Da geht es dann darum, das ist total spannend. Das kommt nämlich daher, die Schriftrollen, die 1947 bei Qumran gefunden wurden, die hatten gewisse Hinweise. Denen haben hier sind Leute nachgegangen. Das klingt auch so, als wirklich wie ein Realbericht. Dann.
Ja, ja, ja.
Und dann 1981 hat das die Regierung diesen, das und jenes und so weiter und so fort.
Dan Brown.
Ja, genau. Style. Hat so wirklich so Dan Brown-Style.
Stargate.
Und darüber finden aber die Leute, die daran beteiligt sind, also dieser britische Forscher, findet dann an einer anderen Stelle, wo sie dann versuchen, Ausgrabungen zu machen, aus Zufall eine andere Schriftrolle, die aber eindeutig auf einem alten sumerischen Manuskript beruht. Dieses alte sumerische Manuskript kann der Translator, und das ist derjenige, der mir hier die ganze Zeit alles erzählt, und das tut er noch für eine ganze lange Weile in diesem Heft, das ist nämlich das ist die Schriftrolle des Timeship. So, und diese Schriftrolle bietet die Möglichkeit, tatsächlich in der Zeit zurückzureisen. Das ist das Timeship. Und die ist erschaffen worden von einer ausgestorbenen außerirdischen Zivilisation, die das als letztes Denkmal ihrer eigenen Genialität erschaffen hat und rausgeschickt hat ins Universum, in der Hoffnung, dass irgendwann eine andere Spezies das findet und dann sozusagen davon Nutzen machen kann, weil sie können es nicht mehr.
Weil sie nicht das Timeship benutzen könnten, um ihre eigene...
Hör mir auf mit solchen Sachen, das geht mir voll auf den Sack. Das wird nicht erklärt. Also ich habe diese riesige Geschichte mit allem drum und dran.
Mhm.
Und eben 2000 Jahre später wird das Ganze ja dann übersetzt von dem sumerischen Keilschriftexperten A.R. Brennan.
Mhm.
Genau. Also, es klingt eher ist nach der.
Der Grail Quest geschrieben?
Ja, genau. Das ist ganz ähnlich wie das Kampf der Bruder.
Von dem. Ja, so.
Und es klingt für mich eher, als wäre das wie eine Grundlage für wahlweise eine Dan Brown Story oder eine Lovecraft-Geschichte. Mhm. Oder ja, irgendwie so. Ja. Lovecraft könnte wunderbar passen. Okay. Nachdem ich das alles gelesen habe und voll verstanden habe, kann ich euch sagen, das hat mit dem Rest des Spiels nichts mehr zu tun. Nichts davon kommt noch mal drin vor.
Ach, schade.
Ja. So, also, das ist wirklich so. Ich
nun, das setzt man dazu. Einleitung. Eine Tontafel ist das eigentliche Timeship.
Nein. Die Schriftrolle, die abgeschrieben ist, das ist eine hebräische Schriftrolle, die wiederum eigentlich nichts anderes ist als eine Abschrift von der sumerischen Tontafel, die wiederum eine Abschrift ist von dem abgestürzten, von diesem Raumschiff, was abgestürzt ist, was das beinhaltet hat, woraufhin das ich... Verstanden jetzt?
Ja.
Okay, völlig egal.
Kann ich dir
aber kannst du einfach vergessen? Ist nämlich irrelevant für den Rest des Spiels. Großartig. So, und dann beginnt das sogenannte Operation Manual, also das Betriebshandbuch. Das
Timeship benutzt.
So, und dieses Betriebshandbuch ist, dann beginnen die Regeln, aber das ist die Übersetzung der Schriftrolle.
Ja.
Oh. Und das ist als Schriftrolle auch geschrieben.
Ah, geil. Ja.
So, und das beginnt dann damit. Also, ich lese das jetzt mal vor, ich habe einen Teil davon übersetzt. Die Gruppe ist versammelt. Mhm. Das ist dann auch immer mit Ausrufezeichen. Mhm. Und als Gruppe müsst ihr nun alle einen Time Lord wählen. Es liegt in der Natur eines Time Lords, dass er sich nicht direkt in die Zeit wagen darf. Er darf nicht den Nervenkitzel des Kampfes suchen, darf nicht die Blüte vergangener Zeitalter kosten. Ein Time Lord zu werden, ist daher mit großen Opfern verbunden. Als Ausgleich wird ein Time Lord schließlich die Kräfte eines Schöpfers erlangen. Aus seinen unermesslichen Energien entstehen ganze Welten. Der Time Lord ist der Richter der Nationen und über euch alle. Er ist euer Führer, ihr alle, die ihr euch nun in die Zeit wagen wollt. Wählt mit Bedacht. Durch geheime Abstimmung, tödlichen Kampf oder welches System auch immer eurer Kultur am meisten bevorzugt wird. Wählt weise. Denn fortan hält der Time Lord euer Leben in seinen Händen. Wählt schnell. Schon regt sich etwas in den grauen Tiefen des Zeitstroms. Wenn ihr gewählt habt, ehrt euren neuen Time Lord mit dem Geschenk dieses seines Timeship.
Oh Mann, das ist die ganze Box. Im Kopf.
Es ist anderen nicht gestattet, weiterzulesen. So.
Der Spielleiter.
Genau, damit der Spielleiter bestimmt. So, das Problem ist natürlich nur, wenn du keine Ahnung hast, was das ist, hast du echt ein ganz klein bisschen verloren.
Ja.
Ganz klein.
Auch da, du musst eigentlich schon Rollenspiel.
Aber so richtig. Und selbst dann wirst du verwirrt, kann ich dir versprechen. Ja. Weil da gibt es die Erklärung zu, naja, ihr werdet es vielleicht rausfinden, was es ist.
Okay.
Ja. Und dann zwischendrin ist das auch, das wirklich immer wieder unterbrochen mit, also immer wieder Unterteilung mit Time Lord, Ausrufezeichen. Mhm. Kommt was Neues. Also
ich mag
was
die Idee, Time Lord. Wirklich als Ingame Schriftrolle zu machen, wenn es dazu adäquate Seitenerklärungen gäbe. Aber so ist es dann halt.
Die Idee ist lustig und alles und das ist auch literar. Also das
ja,
ist,
ja, das ist halt,
aber
das ist wieder so eins von diesen konzeptionell voll cool in der tatsächlichen Anwendung, dann halt leider für die Leute, die es benutzen müssen, scheiße. Aber als Meta, klasse.
Nennen wir es mal schwierig. Ja. Schwierig. So, und dann kommen weitere Erklärungen, die sind jetzt auch gar nicht unwichtig, wenn ich das verstehen will. Nämlich zum Beispiel, eure Gruppe muss ihre Energie erzeugen. Im Inneren des Timeship befinden sich zwei farbige Sphären mit vielen Facetten. Die eine ist die große Farbsphäre, die andere die kleine weiße Sphäre. Jedes Mitglied eurer Gruppe muss sich nun am Rollen der Sphären beteiligen. Durch unsere Künste haben wir in den Sphären Energie für jede Zeitreise verinnerlicht. Ich habe das auch bewusst versucht, so in der Weise, wie das geschrieben ist, zu übersetzen. Also das ist wirklich auch in so einer gehobenen Sprache.
Das ist ein interessanter Ansatz, weil, also ich meine, du hast ja auch geschrieben, dass er sehr besessen war mit D&D und so weiter über eine Zeit lang. Und das ist ja im Prinzip dieses eigentlich das Spielen selber, nämlich das Würfelwürfeln und so weiter, dann auch in eine In-Game-Ebene zu nehmen, also wirklich und versuchen, das dann ein Stück weit auch zu mystifizieren.
Ja, ist halt Lab, ne?
Ja, also, es ist, ja.
Und sehr schön, da kommen wir auch gleich noch zu. Und geht noch weiter.
Das ist halt was dann so dieses, okay, wenn Leute das dann so wirklich so, ich nehme das jetzt so ernst, das muss ja auch, also das Würfeln muss ja auch irgendwie
in Kontext des Spiels eingebaut sein.
Auch das Würfeln, genau. Ja, genau. Aber allein die Tatsache, selbst ich was beim Lesen, ja, hab zwei, drei Absätze gebraucht, bis ich realisiert habe, es geht ums Würfeln.
Ja, ja.
Weil, warte mal ab, weil wir kriegen jetzt ja noch mehr erklärt. Wir müssen ja erstmal erklären, wie das überhaupt genau passiert. Ja? Also, durch unsere Künste haben wir das hier. Die Ziffern auf den farbigen Sphären stellen jeweils für 10 Einheiten der Energie. Die Ziffern auf der weißen Sphäre stehen jeweils für 1 Einheit der Energie. Die Sphären müssen zusammengerollt werden, damit die Energie erzeugt wird. Wenn die Sphären anzeigen, Farbe 0, Weiß 0, wurden 100 Einheiten der Energie erzeugt. Wenn die Sphären anzeigen, Farbe 0, Weiß 1, wurde 1 Einheit der Energie erzeugt. Wenn die Sphären anzeigen, Farbe 1, Weiß 0, wurden 10 Einheiten der Energie erzeugt. Wenn die Sphären Farbe 1, Weiß 1 anzeigen, wurden 11 Einheiten der Energie erzeugt. Somit können durch die verschiedenen Zahlen viele unterschiedliche Energiequanten erzeugt werden. Wer hatte noch den Eindruck, dass ich hier gerade mit den Monty Python bin?
Das ist wirklich, die 7 scheidet ganz aus.
Die 5 scheidet
ganz aus. Die 5 scheidet ganz aus.
Hier geht direkt. Ja.
Jedes Mitglied eurer Gruppe muss die Sphären 3-mal rollen. Die so erzeugte Energie gehört ihm allein. Mhm. Die Summe aller Würfel aller Mitglieder stellt die Energie der Gruppe dar. Durch das Rollen der Sphären habt ihr sowohl persönliche Energie als auch Gruppenenergie erzeugt. Wir wiederholen, die Gruppenenergie muss ausreichen, um das Tor zu aktivieren, bevor sich eure Gruppe in eine Kapsel begeben darf. So, die Kapsel ist übrigens das Abenteuer. Nur für den Fall, dass... Und das Tor ist das, was ich hier als Bilder gesehen habe. Ja, ja. Das ist das Tor, durch das ihr dann tretet.
Ja. Und das Buch ist das Timeship.
Mhm. Eure Gruppe darf die Sphären so lange rollen, bis sie genügend Energie erzeugt hat, um das Tor ihrer Wahl zu aktivieren. Sobald jedoch die jeweilige Gruppe an Gruppenenergie zur Aktivierung eines Tores verwendet wurde, ist jedes Gruppenmitglied an die persönliche Energie gebunden, die es erzeugt hat, um diese Gesamtmenge zu erreichen. Dies ist das Gesetz des Zeitstroms.
Okay.
So, und wenn du das für eine ganze Weile lang liest, wird das echt
anstrengend.
Das wird echt anstrengend. Wenn du vor allen Dingen zwischendrin immer wieder mit Time Lord angeschrieben wirst dabei, weil die Hälfte dieser Sachen sind in Großbuchstaben oder mit Ausrufezeichen.
Das hat dieser Effekt, wenn du lange religiöse Texte liest.
Ja, genau. Es hat wirklich was, es soll auch bewusst sakral sein. So. Also das heißt, da arbeiten wir uns dann durch und dann...
Daraus die Regeln zu extrahieren, ist aber schon nicht einfach.
Ja, aber zum Glück geht das dann gleich weiter. Das ist ja noch lange nicht am Ende, Alter. Wie gesagt, Skurrilität kann ich heute schlagen. Aber jetzt gehen wir doch mal einfach zusammen davon aus, wir gehen zusammen in ein Abenteuer. Mhm. Das muss man nämlich eins erlebt haben, ja. Weil auch dafür, das geht ja nicht einfach so, wir legen das jetzt hier in die Mitte, weil das würde ich tun.
Ja.
Mhm. Es ist viel besser, das zu zeigen, als das einfach zu erklären.
Okay.
So, ich lege das in die Mitte. Das würde ich als genau, das würde ich als...
The End of Time.
Ja.
Da ist also gar kein Restaurant.
Sondern ein Mörder.
Ja. Genau. So, also. Dann erfolgt nämlich, und das ist wichtig, das große Ritual des Timeship.
Mhm.
Der Tisch soll entlang der Ost-West-Achse aufgestellt werden. Der Time Lord soll nach Osten blicken. Der Time Lord soll seinen Schirm vor sich aufstellen. Vor dem Schirm soll eine brennende Kerze oder eine ähnliche Lichtquelle platziert werden. Die Reisenden sollen sich setzen, nachdem sie ihre Vorbereitungen getroffen haben. Kartierungsutensilien sollen auf den Tisch zwischen den Reisenden platziert werden. Das Licht soll gedimmt werden. Der Time Lord soll die Zeitkapsel öffnen. Das Tor sollte aus der Zeitkapsel genommen und vor den Schirm gestellt werden, sodass das Licht der Kerze darauf fällt und die Reisenden es sehen können.
Ja, die sehen so das Tor.
Und jetzt gibt es natürlich eine ganz wichtige Litanei. Deswegen, ich habe das mal für euch alle vorbereitet. Ihr müsst wieder all das, was dann da ist, jeweils immer zusammen sagen.
Hey, Participation Games.
Genau. Ich bin der Time Lord, ihr seid die Reisenden.
Mhm.
Nun beginnt das große Ritual des Timeships. Ist es euer Wille, durch den Zeitstrom zu reisen?
Das ist er.
Sind eure Vorbereitungen zu eurer vollsten Zufriedenheit getroffen?
Das sind sie.
Das stimmt nur bedingt, ich weiß gar nicht.
Ist eure Ausrüstung bereit?
Das ist sie.
Nochmal. Ist eure Ausrüstung bereit?
Das ist sie.
Sind eure Seelen in Frieden?
Das sind sie.
Seid ihr bereit?
Ja.
Kraft meiner Autorität als Time Lord, Kraft der Künste des Timeship, binde ich euch hiermit an den Zeitstrom und unterwerfe euch seinen Gesetzen.
Wir sind gebunden.
Seht das Tor. Die Reisenden starren nun einen Moment lang konzentriert auf das Tor, schließen dann kurz die Augen und versuchen sich auf... sich die auf dem Tor dargestellte Szene so vorzustellen, als existiere sie buchstäblich vor ihnen in der Realität.
Was ist auf dem Tisch?
Lasst das Abenteuer beginnen. Tretet durch das Tor. Die Reisenden stellen sich nun vor, wie sie auf dem Tor auf dem Tor dargestellte Szene eintreten.
Ja.
Das ist wirklich dieses, ich versuche die Metaebene des Rollenspiels in das Game reinzuziehen.
Aber du müsst halt, das ist ja, ich meine, das ist ja eine Seance im Prinzip. Ja. Aber das ist schon das geil, ist, weil
Menschen Rollenspielen sehr anziehen.
Genau. Also
das ist schon, also bedenklich sehr ernst.
Wenn du wirklich keine Trennung sozusagen machst darüber, dass das ein Spielsystem ist, sondern wirklich, ja, es ist halt ein LARP. Also.
Ja.
Was ich vor allen Dingen halt hart finde, das ist in der Zeit, in der wir einfach auch in Wahrheit voll in diese Satanic Panic kommen. Und das hier wenn ich das meine Kinder unten im Keller so machen höre, würde ich auch runtergehen und nachgucken, was genau macht
dieser Tag. Das würde auch sehr gut zu einem bestimmten Tom Hanks Film
passen. Ja. Also, Monsters and Maces.
Monsters and Maces, genau.
Also in dem Film zu ernst machen sie es auch genau so. Also die beginnen ihre Rollenspiel-Sessions genau so.
Vielleicht hatte die Autorin ein Timeshare.
Ich glaube, das hat er so in der Weise nicht gemeint, sondern er fand das einfach nur lustig. Ganz im Ernst, er fand das lustig. Okay. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Okay. Also von dem ganzen Rest, der noch geschrieben ist und so weiter und so fort, der hatte schon den Abstand zu dem Ganzen.
Das ist nicht das Problem. Du verstehst, dass man das erstmal so...
Ja, natürlich. Und mir ging es ja ganz genauso beim Durchgehen. Ich dachte so, was lese ich hier? Mhm. Ja, bevor du nicht den Rest noch hast und dann hast du das so in diesen Großbuchstaben dann dabei und so weiter, immer mit diesen Ausrufezeichen und so weiter und so fort, die Litanei und so weiter.
Ich bin gerade am Fußball getreten.
Ja, es soll ja Spielsysteme geben, wo man sich so eine Maske aufsetzt, wo man Zaubersprüche zum Beispiel tatsächlich aufsagen muss.
Solange die sich reimen, ist das für mich völlig in Ordnung. Solange die sich reimen, ist
das. Ich wiederhole mich. Da sind wir wohl einem Kult beigetreten.
So, und jetzt wechseln wir. Jetzt wird es ein bisschen besser. Zum Commentary on the Timeship. Also zu den Kommentaren zum Timeship. Die sind natürlich von dem Übersetzer J.H. Brennan. Und wir bleiben, also jetzt wird das Ganze wie wirklich ein Kommentar zu dieser Übersetzung, in der er Dinge klarstellt, die Leute da erwarten können. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Regeln des Ganzen.
Okay. Oh, wow.
Wie gesagt, das ist schon sehr Meta.
Das ist schon extrem Meta.
Sehr Meta. So.
Ja, aber ein Glück, dass er nicht so weitermacht.
Nee, das hätte ich euch ansonsten am Stück vorgelesen. Ich muss mich ja so schon zurückhalten, den ganzen Rest nicht auch noch zu übersetzen, einfach weil es so skurril ist bis dahin. Ja. Du hast keine Ahnung, was zum Teufel überhaupt hier abgeht. Und selbst nach den Regeln weißt du es noch nicht. Wir haben die eigentlichen Regeln. Und im Endeffekt sind die wirklich vergleichsweise einfach. Wir haben ja diese persönliche Energie
gewürfelt. Dreimal D100.
Genau, und du darfst ja so oft würfeln, wie du willst.
Bis ich genügend Energie als Gruppe zusammen habe.
Was genau, oder wenn ihr sagt, sagt so von wegen, ich habe scheiße gewürfelt, ich würde nochmal, dann müssen aber immer alle nochmal neu würfeln. So. Und dann müssen wir halt gucken. So, ihr habt persönliche Energie, im Schnitt gesehen habt ihr 150 Punkte. So, weil ihr würfelt dreimal, relativ einfach. So, ich habe diese Energie und diese Energie benutze ich für alles. Das heißt, ich muss diese Energie benutzen, um damit zum Beispiel mich zu bewegen. Dafür brauche ich Energie. Ich muss diese Energie...
Weil ich nur eine bestimmte Zeit lang da
sein kann. Genau. Ich habe diese Energie, um Angriffe durchzuführen. Richtig. Ich habe die Energie, um zum Beispiel Dinge da zu haben. Angenommen, ich würde jetzt in die viktorianische Zeit reisen und sagst so von wegen, ich brauche eigentlich die passenden Klamotten, dann kostet mich das persönlich Energie. Wenn ich aber zum Beispiel sage so von wegen, ich muss eine Gestalt annehmen, weil, keine Ahnung, wir sind jetzt so weit zurückgerechnet, dass wir bei den Dinosauriern sind oder so weiter und so fort, dann würde das Energie kosten. Also all diese Sachen kosten Energie. Zusätzlich zu der persönlichen Energie habe ich auch noch eine gesamte Combat Reserve, also eine Kampfreserve, weil meine persönliche Energie sind auch gleichzeitig meine Lebenspunkte. Und die Combat Reserve kriege ich sozusagen nochmal als Puffer dann dazu, damit ich dann eine Art von Puffer-Lebenspunkte habe bei dem Ganzen. Also kannst du es grob dir eben dann mal vorstellen. Sobald du aber auf 0 persönliche Energie kommst, bist du raus.
Also jetzt halt zurück.
Genau, gehst du faktisch dann sofort zurück. So, also für was brauche ich? Ich brauche die Ausrüstung zu generieren, um im Kampf Schläge auszuführen, um im Kampf auszuweichen oder sonst was dann dabei. All das wird eben damit tatsächlich dann gemacht. Und wenn ich Schaden bekomme, wird die von meiner Combat Reserve abgezogen. außer ich habe keine mehr, dann direkt von der persönlichen Energie. Wir haben diese Gruppenenergie. Diese Gruppenenergie verbraucht sich, wenn wir sagen, so von wegen, wir gehen durch dieses Tor. Dann verbraucht sie die Gruppenenergie. Wie viel das kostet, soll der Spielleiter immer selbst festlegen. Weil das muss er danach abwägen, nach dem Motto, weil gleichzeitig, und das erklärt er später nochmal, ist es ja so, je mehr Gruppenenergie ihr habt, desto höher habt ihr auch persönlich gewürfelt. Das heißt, mehr Energie habt ihr zur Verfügung. Und danach muss das eben abhängig gemacht werden, dass der Spielleiter sagt, wie viel, oder der Time Lord, Entschuldigung, nicht der Spieler, ist ja völlig falsch, der Time Lord sagt, wie viel Energie braucht ihr wahrscheinlich, um da drin eben zu agieren. Ja. Okay. Ihr könnt aber auch gemeinsame Gegenstände mit durchnehmen, die ihr gemeinsam verbraucht, zum Beispiel Fahrzeuge. Die würden von der Gruppenenergie dann bezahlt werden. Mhm. Und auch die Bewegung von diesem Fahrzeug würde mit Gruppenenergie bezahlt
werden. Overland Travel Gruppe, Combat Travel, Combat Movement.
Genau, so weiter und so fort. Also das gehört da alles mit dazu. Das ist alles mit drin. Theoretisch könnt ihr noch solche Wild Talents haben. Das ist aber Unterschied, das wird nicht genau, also es wird wenig an vielen Stellen erklärt. Es werden ganz viele so Ideen so reingeworfen, aber nicht unbedingt auserklärt. Aber in dem einen Abenteuer wird das klar, da kannst du ein Wild Talent entwickeln, dass du nämlich immun wirst gegen Feuer. Das ist so eine Art wie Psi-Kräfte oder sowas. Das noch. Und ganz viele von den Sachen, wichtigerweise, nicht in diesem Heft drin, sondern alle Beispiele für Wild Talents sind, hast du eine Idee?
Ein Abenteuer?
Im Screen. Die sind im Spielleiter. Ja, aber das wird mir auch nicht gesagt. Nee, das finde ich aus Zufall hier drin. Also, wie gesagt, der Schirm gehört im Endeffekt mit zu den Regeln. Da habe ich die Hälfte der Sachen.
Deswegen musst du dich auch vorher hinstellen.
Ja, sonst hast du auch keine Ahnung. Ja. Außerdem hast du dich dann nicht an das Ritual des Timeshifts gehalten, dann wirst du es ja schief gehen. Wie ihr gesehen habt, bei euch hat es nicht geklappt.
Ja. Also noch hier haben wir es falsch gemacht. Ja. Gut, aber du hast auch keine Kerze vor deinen Schirm aufgestellt, ne? Also da ging nichts.
Und der Tisch ist nicht nach außen ausgehöhlt.
Das habe ich nicht gut gemacht. Das geht nicht zu.
Kann das Ritual ja nicht funktionieren.
Die können wir nicht arbeiten, Markus.
Völlig richtig. Völlig richtig, so kann man nicht arbeiten. Also, das heißt, ich bewege mich dadurch. Ich weiß aber auch nicht genau, wie viel Energie kostet es mich denn, mich zu bewegen, zum Beispiel. Oder sowas. Das wird in den Regeln noch nicht erklärt.
Keine Übersetzungstabelle von mir.
Was kostet denn so alles?
Das weiß ich nicht genau. Also, bei den Bewegungen weiß ich es nicht. Beim Gestaltswandeln weiß ich es. Ich kann theoretisch übrigens auch Gegenstände mitnehmen, die der Zeit voraus sind oder die nicht in die Zeit passen. Aber das kostet dann extra Energie und so weiter und so fort. Also, das
verhindert, dass ich einen Blaster mit in die Sternzeit nehme.
Nein, es verhindert es nicht. Es macht es nur sehr teuer.
Macht nur wahnsinnig teuer. Und dann kriegst du noch erklärt, dass es auch Ausgänge wieder gibt aus den Capsules. Also das heißt, es gibt zwei Arten von Abenteuern sozusagen. Alles, was ich euch jetzt erkläre, habe ich mir auch an vielen Stellen zusammen getackert aus dem Ganzen. Nämlich entweder sucht ihr einen Ausgang, seid ihr da und sucht einen Ausgang, oder ihr habt einen Task. Also ihr müsst irgendetwas tun, irgendetwas Spezielles erfüllen. Okay, soweit so klar. Wir haben jetzt also ganz viele Angaben. Was machen wir da eigentlich? Wir können irgendwelche Travels und so weiter und so fort. Wir reisen. Ihr kriegt auch permanente Energie dann noch. Das sind faktisch wie Erfahrungspunkte. Die werden dann in Zukunft immer, wenn ihr dann das nochmal macht, und auf eure Sachen draufgerechnet.
Mhm. Aber wenn die gleiche Zeit
die noch zurückreisen.
Nee, einfach allgemein. Also kriegt ihr permanent. Insgesamt. Aber wenn ihr ein Abenteuer nicht schafft und dabei versagt, kriegt ihr das wieder abgezogen.
Ja. Okay.
Also je erfolgreicher ihr seid, desto mehr Energie habt ihr.
Ja.
Okay,
soweit so klar. Kommen wir mal zu den eigentlichen Regeln. Die sind sehr straight. Wir haben ja diese tollen Menge an Charakterbögen hier. Und ihr werdet feststellen, unglaublich sinnfrei die sind. Das ist wirklich beachten. Muss ich zugeben. Die sind wirklich nicht hilfreich. Wir haben diesen tollen Charakterbogen. Hey, da trage ich alle möglichen Sachen ein. Was euch wahrscheinlich schon mal irgendwie aufgefallen ist, ich habe eigentlich so gar keinen so richtigen Wert für Attribute oder irgendwie sowas, sondern ich habe nur
Kampfwerte.
Ich habe nur Kampfwerte. Mhm. Ich habe effektiv nur Kampfwerte. So, und diese Kampfwerte?
Die unten sind aber doch physikalische Abilities.
Genau, die kommen erst ganz am Ende und da komme ich auch noch zu. Also, aber oben habe ich erstmal nur diese Kampfwerte. So, und da darf ich die haben einen Wert, die starten bei 60.
Mhm.
Das kann ich dann im Endeffekt
mit Energie steigern.
Das kann ich senken.
Ach so.
Weil du musst überwürfeln.
Drüber.
Du musst drüber würfeln. Also okay, auch klar. Gehört ja mit dazu. Also das heißt, ich habe ganz viele Waffenwerte für alles. Von Hand zu Hand bis Artilleriefeuer. Ist alles mit dabei. Habe ich für alles Werte. Das heißt, ein paar von den Sachen kann ich steigern, aber das auch dann nicht viel, weil ich glaube, ich kann 50 Punkte nochmal irgendwie irgendwo runternehmen. So, das war's. Mehr passiert dabei eigentlich nicht. Ich habe noch eine Initiative.
Für die ist aber hier drauf, witzigerweise, wenn ich sie nicht gefunden habe,
gibt es keinen Wert für. Zwar wird die gewürfelt. Und die bedeutet dann eben vor allen Dingen, klar, wann bist du dran? Das ist deine persönliche Geschwindigkeit. Wenn du einen Wert über 50 hast, da ist es besser, hoch zu würfeln. Also wenn ich einen Wert von alle 10 Punkte,
die drüber möchte sind, hoch.
Möchte ich hoch haben. Okay. Für alle 10 Punkte, die ich drüber habe, kann ich einen zusätzlichen Angriff durchführen pro Runde. Hm. Also das heißt, wenn ich 70er Wert habe, kann ich dreimal Runde angreifen. Mhm. Aber jedes Mal kostet mich jeder Angriff
ein
P. Also jeder Angriff kostet
kannst
P.
Auch schneller
kostet, aber kostet P. Du kannst nur öfter angreifen, bevor du zurückgeschlagen wirst, was sich ja trotzdem dann dabei lohnt. Also von daher, dann habe ich diesen, und wie ihr seht, ist vor allen Dingen das, was der größte Teil, ist nämlich der absolute Buchführungsalbtraum.
Ja, klar.
Ich muss ständig meine PE wieder neu aufschreiben.
Ja, das heißt, ja klar.
Was passiert, wenn ein Spieler keine PE mehr hat, aber die anderen beiden?
Dann scheint er aus. Zurück.
Der fliegt einzeln raus.
Fliegt aus der Zeit.
Genau. Okay, also reduziert sich dann auch die Gruppen-PE?
Nee, die war ja immer so.
Das ist
ja
vorher schon, auch schon vorher da.
Ist davon ausgegeben worden an der Stelle. Also das würde es nicht tun. Okay. Oder es ist nicht weiter beschrieben. Sagen wir
okay.
So. Also das ist die grundlegenden Regeln. So, das waren die Regeln.
Das ist straight, möchte ich mal sagen. Straight, straight, straight.
Einfaches.
So, sehr einfach, sehr straight. Das heißt, du hast dann eben das alles ausgesucht. Du kannst noch, es gibt noch so To-Hit-Geschichten. Also im Endeffekt kann ich sagen, so von wegen, okay, ich versuche auf den Kopf zu zielen und da
Dinge bei,
da gibt es Modify zu. Mhm. So, und das war's. Außer du machst den Schirm auf, weil dann erweitert sich das plötzlich.
Meine Fresse.
Noch
Ball, zeigt diesen Schirm mal.
Physical Activity.
So, und da hier sind unendlich viele zusätzliche Modifikatoren.
Mhm.
Die sind in dem Heft nicht erwähnt, aber die sind hier in dem Screen drin.
Mhm.
The Anything Table.
Ja. Also, da ganz viele Sachen hier drin sind nur hier drin. Auch die Range Conversion zum Beispiel, sowas, was ihr hier gesehen habt, das wird im Buch nicht erklärt. Das heißt, Sachen werden maximal im Buch angeschnitten. Und aus dem, was ich hier habe, muss ich mir es dann nochmal selbst eben dann dabei zusammenbauen. Das kann man mit dazu benutzen. Das ist im Endeffekt aber nichts anderes als mehr Modifikatoren, um dann zum selben Ergebnis zu kommen. Das heißt, du kannst die auch, wenn du willst, in Waffen bleiben. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Und ich glaube, auch für das Spiel macht es nicht wirklich viel Unterschied. Du hast halt hier sehr, sehr viele weitere also Waffen, Ausrüstung, Gegenstände und so weiter und so fort. Du hast nochmal normales Equipment, die kostet dich dann jeweils 2 Punkte, zum Beispiel, keine Ahnung, Zigaretten, ein Rucksack, eine Fackel, eine Taschenlampe oder was auch immer, Toilettenpapier, ist alles mit drin. Kostet alles 2 Punkte, egal was es ist, nur eine Beispielliste. So, dann.
Ich kann nichts mehr machen, wieso?
Passende Klamotten. Hängt davon ab, was soll es sein? Willst du eher nobel aussehen, dann kostet es mehr Punkte. Machst du den eher als Peasant oder was vergleichbar und kostet weniger Punkte. Wenn es nur oberflächlich sein soll, kostet es weniger Punkte. Wenn es bis zur Unterwäsche gehen soll, kostet es mehr Punkte. Und wenn du die Sprache sprechen willst, von da, wo du hinkommst, was manchmal Sinn ergibt, dann kostet dich das auch 2 Punkte. Also das heißt, du bezahlst immer so am Anfang das universell. So, damit haben wir schlussendlich den Kampf verschrieben. Und dann kommen wir zum The Time Lord's Book of Secrets. Mhm. Also die Geheimnisse des Time Lords.
Game Master Teil.
Ist der Game Master Teil?
Aber die durften vorher schon nicht weiterlesen.
Ich wollte gerade sagen.
Dann dürft ihr jetzt auch nicht. Tut mir leid, dann ist das nicht.
Denn das ist
dann jetzt darfst du euch dann nicht erklären. Ja, das geht nicht.
Ich sagen. Okay, danke für die Folge.
War eine gute Folge, oder? der ist jetzt dann tatsächlich, da steht extra dabei, von Herbie Prenon. Also jetzt zum
jetzt
ersten Mal redet der Autor.
Also jetzt kommt er ins
Zeit. Und jetzt ändert sich der Ton komplett. Nämlich zu, hi, Time Lord. Und dann merkst du, wie hier wirklich drauf ist.
Okay. Ja,
schon mit Ausrufezeichen, aber halt mit hi und so weiter und so fort. Jetzt wird das Ganze wirklich so eine, und das fühlt sich eher an so wie eine Kamin-Talk mit ihm. Du sitzt da mit ihm und er ist wirklich voll locker drauf und er erklärt dir mal eigentlich, was er hier vorhat und wie das eigentlich geht und so weiter und so fort. War das nicht spannend bis hierher? So, und jetzt lass uns mal drüber reden, so hier, so du und ich, so unter Spieler.
Also, es gibt die Fiction und dann gibt es den Director's Commentary, den du dann...
Genau.
Jetzt kriegst du, okay.
Und jetzt kriege ich erstmal beigebracht, um was es eigentlich bei diesem ganzen Ding schlussendlich geht.
Okay.
Was ist der Unterschied zwischen Timeship und anderen Rollenspielen und so weiter. Und jetzt verstehe ich überhaupt erst, als ich das gelesen habe, habe ich erst überhaupt verstanden, was das Spiel eigentlich von mir will. Und ihr seid wahrscheinlich noch nicht draufgekommen, aber ihr spielt euch selbst.
Naja. Es war schon relativ eindeutig.
Ich hatte sonst nichts Großes, aber ja. Mhm.
Aber selbst das wäre ja nicht. Aber hätte wahrscheinlich. So, ihr spielt euch selbst. Und es ist so, das wird an einer anderen Stelle mal ganz kurz nebenbei erwähnt: alles, was ihr mitbringt, kostet euch auch keine PE. Das heißt, wenn ihr passend gekleidet zu dem Event kommt, dürft ihr die Sachen mitbringen. Wenn ihr dann eben tatsächlich zum Beispiel auch Gegenstände dazu mitbringt und die sind funktionabel, dann können die auch funktionieren. Er hat dann hier so ein Beispiel, wo das dann erklärt, so von wegen mit dem, ja, das fand ich als coole Idee. Einer meiner Spieler hat das dann ausgenutzt und ich finde, Kreativität gehört belohnt. Der hat dann nämlich das Abenteuer gespielt, was im Zweiten Weltkrieg spielt. Also kommen wir noch zu den Abenteuern, die hier drin sind. Und der hat dann hat gefragt, ob er wirklich alles. Und ich so, ja klar. Und dann kam er eben mit einer vollen Uniform und einer Gasmaske und einem Säbel. Ja, durfte er mitnehmen. Ja, klar, fand er cool.
Ja.
Also, es ist wirklich Lab. Also, es ist wirklich Lab. Also, das heißt, du machst
ein Lab, wo Gewandung belohnt wird, sozusagen.
Ein Lab, wo Gewandung gewohnt wird. Aber wir haben noch gar kein Lab, Leute.
Ja.
Lab als Rollenspiel gibt es so noch gar nicht. Es gibt halt Reenactment und so weiter und so weiter. Wir haben noch kein Lab.
Mhm.
So, aber das hat er mit an den Tisch genommen.
Aber Dress Up am Spieltisch
schon. Dress Up am Spieltisch ist aber hier tatsächlich mit Belohnung.
Systemisch eingebaut als Belohnung.
Systemisch eingebaut als Belohnung dann dabei. Genau. Und er beschwert sich halt darüber so von wegen, also er wollte ein ganz einfaches System, weil Rollenspiel ist inzwischen so kompliziert geworden, da braucht man einen Computer nebenbei. Er kennt das selbst von Conventions, wo teilweise Computer benutzt werden, um alles zu berechnen und so weiter und so fort. Lala.
Ich verstehe gar nicht, welches System er da meinen könnte.
Aber hier haben wir das eben tatsächlich einfach nicht. Und er erklärt dir dann auch, hey, du solltest mit dem ersten Abenteuer anfangen. Das ist einfach ein bisschen leichter und das ist ein guter Zugang und es ist völlig skurril und es macht einfach auch Spaß und so weiter und so fort. Also das heißt, wir gehen jetzt so richtig in so einen Plauderton rein in dem Ganzen und plötzlich verstehst du, um was es hier dann dabei eigentlich geht. Das ist im Endeffekt wirklich eine völlig andere Interpretation von Rollenspielen.
Mhm.
Also, es ist seine Interpretation von dem, wie Rollenspiel eigentlich wahrscheinlich sein sollte, aus seiner Sicht oder sowas. Und da merkst du auch die Verwandtschaft zu Man, Myth and Magic, eben mit dem dieses Historische und so weiter und so fort. Das ist ja hier auch wieder alles sehr historisch, wir gehen zurück in der Zeit und so weiter und so fort. Und dann kommt er eigentlich erst zu den Technicalities, also wirklich hier so, sorry, jetzt gibt es so ein paar technische Details, die müssen wir jetzt dann durchaus ja dann auch nochmal dann dabei besprechen. Also, wie macht man das überhaupt? Wie viel Gateway-Energie? Das, was ich euch schon erklärt habe. Und dann rechnet ihr das auch vor, so von wegen, im Schnitt haben die 150 Punkte. Wenn du glaubst, dass sie mehr brauchen, dann musst du ein bisschen mehr von ihnen verlangen. Die können ja eh so lange würfeln, wie sie wollen und so weiter und so fort. Wie sieht das aus mit dem, mit solchen Sachen wie mit, wenn die eben die, wenn die anders aussehen sollen und so weiter und so fort. Und dann kommt das einzige Element, was irgendwie was mit Hintergrund zu tun hat, neben der Vorgeschichte, die ja völlig nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es gibt so eine Time Travelers Guild. Also es gibt eine Gilde der Zeitreisenden. Denen kannst du auch da zum Teil begegnen in den Sachen. Und die identifizieren sich alle über eine Ausweiskarte. Multipass. Multipass. So.
Club-Mitgliedschaft.
Kostet die auch Energie, wenn ich die mitnehme?
Nee, die hast du
natürlich hast du
an der Stelle. Und, aber das ist nur, weil dann weißt du, dass du denen vertrauen kannst. Und so weiter. So. Und dann sind wir im Endeffekt bei den Abenteuern wird es wirklich abgefahren, aber vielleicht noch ganz die eigentlichen Regeln zur Charaktererschaffung stehen nur hinten drauf. Auf die wird nie verwiesen. Ja. Und da kommt nämlich dieser Teil, den ihr hier unten gesehen habt, überhaupt zum Einsatz. Nämlich hier unten diese Physical Abilities. Da sind lustigerweise auch Sachen wie zum Beispiel Speed dabei.
Was für einen Kampf brauchst?
Nee, eigentlich nicht, weil das ist die Combat Speed. Ja. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich das, was er damit eigentlich meinte. Ja. Aber da merkst du halt, dass das Buch einfach auch, ich glaube, es wurde von Giacinto, wie viele Sachen, die von denen waren, halt danach nicht nochmal bearbeitet, weil sie selbst nicht verstanden haben, was Rollenspiele sind.
Ja.
Das merkst du der Sache sehr, sehr deutlich an. Das merkst du auch dem hier dann an, weil sobald wir zu den Abenteuern kommen, die werden hinten raus immer schlechter lektoriert. Also wenn ich anfange und finde auf jeder Seite mindestens 5 Rechtschreibfehler im Englischen, dann ist das kein gutes Zeichen für das Buch. Sondern das ist wahrscheinlich seine nicht ins Reine geschriebene
Version. Ich finde es auch extrem spannend, das ist ja alles ordentlich gesetzt und das ist einfach irgendwie so da unten dran geklebt, dass es gerade noch drauf passt. Ich habe das Gefühl, auch die haben, auch der Charakterbogenmacher hat erst gegen Ende gemerkt, oh shit, da ist ja noch was.
Und das ist
jetzt schon fertig.
Ja. Und das, da wusste er nicht mehr, was er machen soll, da hat er keinen Boxen
mehr.
Also,
und wie löst er es mit den werten, weil wenn ich es sein soll, egal, würfeln.
Nee, jeder von uns hat einen Grund. Das ist schön, dass du es erwähnst, danke für die Überleitung. Jeder hat einen Grundwert von 60. alles hat einen Grundwert, so, peng, und davon werden 60 Punkte abgezogen. Und zwar reden wir darüber.
Geil.
Ah, ich muss argumentieren.
Ja, genau. Wir reden darüber. Aber immerhin hat jeder 60 Punkte und nicht wie bei dem anderen Spiel, was wir hatten.
Du bist ja schon mal echt stark.
Da wirst du aber bei der Intelligenz können wir Abstriche machen.
Wir muss es ausgeglichen sein?
Jein, das wird nicht genau gesagt, aber das, was da steht, ist bis zu 60 Punkte. Bis zu 60 Punkte. Also. Ja, also mehr als 50 wären es bei denen. Ne? Jetzt war unter uns, damit haben wir dir schon gefallen gedacht. Ne? Also, oder sowas. Also, es hat ja schon. Aber du spielst dich ja selbst. So.
Ja.
Also,
oder dann auch nicht, weil das sind dann der Moment, wo dann unter Umständen der ein oder andere vom Tisch aufsteht und sagt: Ihr mich auch.
So, von daher, du hast einen Wert von 50, kannst nochmal bis zu 50 Punkte abziehen. In dem Fall musst du aber jetzt tatsächlich nicht drüber würfeln bei den Attributen, sondern drunter würfeln. Und da kannst du dann Punkte drauf und so weiter. Warum auch immer, es ergibt keinen Sinn. Du könntest es einfach drehen.
Es wäre genau,
dasselbe. Das ist beim Editing, glaube ich, durchgegangen. Dann ich vermute, dass dieser ganze hintere Teil überhaupt am Ende nur auch nochmal dazu erfunden wird. Es fühlt sich nicht so an, als ob der die schon mal gehabt
hat. Das Ganze sieht so aus. Das ist so. Irgendjemand kam dann und sagte: Wie ist denn das jetzt, wenn wir das Ich sind? Und wie, also, weißt du, ist halt so, da hat jemand nachgefragt. Ja. So, also. Gut, okay, dann machen wir dafür auch noch Regeln. Hier,
deswegen auch. Ist das auch als letzte Seite hin drauf gekommen.
Weil es hat mir das nicht. Ihm war es egal.
Ich für den Rest des Buchs auch ein Fönch. Er
hat das relativ gesagt, gelöst. Wir brauchen Charakter.
Ja.
Schön, dass du nachgefragt hast. Wir bauen uns dann noch selbst. Aber wie gesagt, wir können es aber auch einfach lassen und spielen uns einfach und haben diese Energie fertig.
Das haben wir dadurch, dass ich in dieser Time-Bubble bin, ist ja eh nur die Energie relevant.
Sehe nur die Mehrzenergie hast du nicht und deine Werte eben auf Angriff, weil irgendwelche Regeln brauchst du. Wenn wir dann die Abenteuer reingehen, merkst du eine Sache sehr deutlich. Es ist halt D&D getrieben, von dem, wie er woher kommt. Also das heißt, also wie so Kampf abläuft und es passieren ständig Kämpfe und überall sind dauernd irgendwelche Kämpfe und so weiter und so fort. Das war ja bei Man, Myth und Magic damals schon genauso, als wir dieses erste Szenario, wo du durch die Straßen läufst und dauernd begegnest du irgendwie Mördern und Verbrechern, bis du zur Arena kommst, um dich endlich zum Gladiator ausbilden zu lassen.
Wie in Inner City.
Genau.
Ich will arbeiten gehen, deswegen, Mörderladen.
Das hat mich an Inner City auch total erinnert. Also, oder Inner City hat mich
da. Da draußen, seht das einfach ein.
Aber da merkst du halt,
wenn du hier durch den Taunus gehst, wenn du ein Brötchen kaufen willst,
kriegst du auch Mettbrötchen, da musst du vorsichtig sein.
Das gilt als Gefahrenangriff, oder?
Auch. Kommen wir zu den Abenteuern, weil die sind einfach großartig. Die sind im Endeffekt eigentlich so an anderen Stellen so der teilweise verwirrendste oder auch teilweise Wow-Aspekt von dem Ganzen. Also mal abgesehen von dem Anfangsteil. Die Regeln, wie gesagt, sind echt unaufregend. Murder at the End of Time. Es gibt, das habe ich lustigerweise dann hier drauf gekommen, hier gibt es immer eine Beschreibung der Abenteuer auf der Rückseite der Box. Die beinhaltet ganz viel, was in dem Abenteuer nicht steht. Aber die Abenteuer tatsächlich viel interessanter machen, weil ich glaube, die sind auch nicht von ihm geschrieben worden, sondern von irgendjemandem, der dann dazu, ich muss da einen geilen Plurb zuschreiben. Meinem ersten Abenteuer ist es zum Beispiel so, wir sind irgendwo in der Zeit, und es wird eindeutig gesagt, du weißt nicht wann. Du weißt nur, du bist irgendwo in der Zukunft, weit in der Zukunft. Aber dahin steht dann drauf, wir schreiben den 25. August des Jahres 60 Millionen nach Christi.
60.
Und ihr steht unter einer glühenden, unbeweglichen Sonne. Seit mehr als 300 Millionen Jahren wurden auf der Erde kein Verbrechen mehr begangen. Bis jetzt.
60 Millionen Jahre nach Christi, 300 Millionen. Egal.
Egal. 600 Millionen.
Ach, 600 Millionen.
Also seit 300 Millionen Jahren ist kein Verbrechen mehr begangen. Ja, eure Aufgabe ist es, das Rätsel mit Hilfe bizarrer Hinweise und seltsamer Zeugen zu lösen.
Welches Rätsel? Dass kein Verbrechen mehr begangen
wurde? Nein,
das hier ist eines Verbrechens.
Ach so, ja, okay.
So. Und Alter ist das skurril. Also skurril trifft es nicht ganz genau. Das ist. Ich hatte beim Durchlesen das Gefühl, ich bin im LSD-Trip. Weil du kommst da an, ja, wir haben dieses Cover, lass uns das Cover nochmal zeigen.
Eher ein Guinness-Trip oder Whisky, aber.
Völlig, völlig absurd. Wie du so schön gesagt hast, damit sollt ihr anfangen, das ist total lustig. Das ist total lustig. So, okay, nehmen wir nochmal das hier.
Ja.
Okay, das ist das, was ihr seht. Das ist das, was ihr seht, da kommt ihr
an. Elemente aus verschiedenen Zeiten.
Genau. So, ihr kommt da an, ja, und in dem Moment, wo ihr da ankommt, seht ihr, dass von hinter euch kommt jemand auf diesem Fahrrad angefahren, der in dieser karierten Hose und dem Zylinder und dem, also in der komischen großen Brille, und der euch erklärt, es ist leider ein Mord begangen worden und der Tote liegt hier drüben. So, dann geht ihr da hin und stellt fest, in diesem Sarg liegt jemand in viktorianischer Klamotte mit so einem Cape, was außen schwarz und innen rot ist, mit strack nach hinten gegelten Haaren.
Dracula.
Mit einem Pfahl in der Brust. Dracula. So, ihr habt Dracula. Dracula ist ermordet worden im Jahre 600 Millionen. Und ihr müsst herausfinden, warum er ermordet wurde.
Geil.
Das Erste, was er macht, nachdem ihr das dann herausgefunden habt, dass er ja tot ist, ist, dass er aufsteht und euch interessiert hinterherläuft.
Ja, klar.
Während ihr euch umguckt.
Ja.
Kann man mit ihm kommunizieren?
Ja, ja, aber er weiß leider nicht mehr, warum er umgekommen ist und so weiter und so fort.
Ja.
Aber was du auch feststellst, ist, dass er eben einfach auch über der blassen Haut noch mal ganz weiß geschminkt ist, damit das eben noch viel klarer wird.
Dracula-Darsteller. What?
So, und so geht das weiter.
Geil.
Können wir erstmal Golf spielen gehen?
Ja, kannst du auch. Da passieren auch komische Dinge. Also, ich war echt versucht zu sagen, so, das muss man mal ausprobiert haben. Weil das ist, also, und das, wie gesagt, das geht so weiter. Das geht durchgängig so weiter. Das ist absolut, also das gehört zu den, in einer interessanten Mischung, skurrilsten, absurdesten und gleichzeitig witzigsten Abenteuer, die ich je gelesen habe.
Passt da ein bisschen zu Talk, oder?
Nee, kein Meter. Nein. Nein, wirklich kein Meter.
Das ist ein LSD-Krimi-Dinner. Also.
Ja, genau, Krimi-Dinner.
Was genau wurde 20 Millionen Mal verkauft?
Der Hamburger, das ist ein McDonald's. Aber, okay.
Wo sehe ich denn da ein N?
Das durfte er nicht drauf
sagen.
Also.
Okay.
Ihr versteht, was ich meine?
Ja.
Mhm. Okay.
Ja.
Das ist wirklich skurril. Ich will die Auflösung nicht verraten, weil vielleicht wollt ihr es ja noch spielen. Unwahrscheinlich.
Doch, ich find das total geil.
Völlig wahllos. Wie gesagt, völlig wahllos.
Und das, ja, ich habe noch mehr Angst vor den anderen beiden Abenteuern.
You ain't seen nothing yet.
Ja.
So. Okay. Das zweite Abenteuer ist die Zerstörung von Gomorra.
Ja, okay. Ja.
So, das heißt, wir gehen zurück ins, also auch hier wieder, Informationen, die ich an sich gar nicht habe. Es ist der 22. Mai 1979 vor Christus. Und ihr seid umgeben von den Eindrücken und Geräuschen.
Gibt es da ja noch gar nicht den 22. Mai, aber
der dem Untergang geweihten Stadt Gomorra, die für ihre Laster und ihre Korruption berüchtigt ist. Ihr seid im Rahmen eines einfachen Zeitreiseurlaubs hierher gekommen. Doch nun müsst ihr die Zerstörung aufhalten und selbst und euch selbst retten.
Nach Gomorra, ich möchte das nicht
Das ist mal irgendwie, wo es wirklich abgeht.
Das ist dann auch so ein bisschen passende Gewandung, ist eine Tunika ohne irgendwas drunter, oder?
Das ist eine ohne irgendwas. Das ist ohne
irgendwas. Wir hatten das bei Animal House und es hieß Toga Party.
Aber das ist doch wie so eine Star Trek-Folge. Ja, lass uns auf Reise 7 irgendwie runtergehen.
Ha, genau.
Ich finde es bemerkenswert, dass du weißt, welcher Planet das ist.
Hallo?
Haargenau das. Du kommst ja auch. Man weiß Bescheid. Du kommst auf dem Sklavenmarkt raus. Das Bild habt ihr ja gesehen. Da werden natürlich nackte Sklaven verkauft, hat aber einen großen Vorteil. Deswegen wird nicht auf euch geachtet.
Genau.
Als ihr da plötzlich auftaucht. Ja. So, und ihr seid jetzt mit in Gomorra. Und Gomorra ist eine Stadt, wo alles erlaubt ist. Es gibt keine Strafen und so weiter und so fort. Es gibt keine Sünden. Und ihr dürft einfach, wenn ihr wollt, überall Menschen umbringen oder umgebracht werden oder sonst was.
Kein
und so weiter.
Sinn, nix.
Also. Alter hat er sich dann mal aber einfach ergeben in wirklich jeglicher Form. Also das heißt, das ist im Endeffekt ist das ein großer Dungeon.
Mhm.
Die Stadt ist ein einziger großer Dungeon. Und wo ist es? Es ist tatsächlich auch so. Das ist es nicht. Das hier. Das ist der Plan von Gomorra.
Mhm.
So, das heißt, ihr erscheint da unten in der Ecke, in dem, also da. Und ihr müsst jetzt irgendwie die Ausgänge finden. So, und das sind die Ausgänge. Das ist nämlich kein Task-Adventure, sondern ein Exit-Adventure. Das heißt, ihr müsst irgendwie einen dieser Ausgänge finden. Ansonsten kommt ihr da nicht raus. Okay. So, und dann müsst ihr in die Gebäude rein. Und alles, was ihr da tut, wird über was bestimmt, was in welchem Gebäude drin ist?
Zufall.
Zufallstabellen. Das heißt, es gibt Zufallstabellen. Es gibt jede Menge Zufallstabellen. Und überall begegnet ihr irgendwelchen völlig kranken Gestalten.
Ja.
Anders kann man es nicht sagen. Es ist ein...
Weil es halt Gomorra ist.
Weil es halt Gomorra ist. Ja, also das heißt, da werden Leute auf der Straße abgestochen, die werden eingesammelt, die werden kannibalisiert, es gibt Opiumhöhlen und so weiter und so fort. Ihr habt Regeln dazu, was passiert, wenn ihr euch da mit einer Prostituierten einlässt und dann plötzlich Sackläuse bekommt und so weiter. Es ist schon wirklich
Super cool.
Es gehört zu der Sorte Abenteuer, wo ich sagen muss, so Thema Satanic Panic.
Mhm. Also in allem bisher absolut konsequent. Also Hut ab, wirklich literarisch.
Er zieht das wirklich durch. Ja. Der interessanteste Teil ist, wenn ihr in den Tempel von Moloch geht.
Ja, und das ist der Ziggurat in der Mitte.
Genau, das ist der Ziggurat in der Mitte. Und dort dann tatsächlich es schafft, also da die Priester zu umzubringen, bevor die das Ritual durchführen, die ganzen Kinder da verbrennen können und so weiter und so fort. Also das steht auch so in der Bibel. Ja. Insofern,
was die halt so machen den ganzen Tag.
Genau, was die halt so machen. Kannst du eine Geheimtür finden? Und da drunter findest du eine Atombombe. Und dann gibt es ein Logikrätsel, wie du das entschlüsseln kannst. Darüber werden dir dann enthüllen dir die Aliens, die das da gemacht haben, weil sie es angeguckt haben. Und also das hier ist leider das evolutionäre Ende der Menschheit.
Ja.
Das müssen sie verhindern. Deswegen müssen die beiden Städte halt einfach vernichtet werden dann dabei. Und dann hast du halt ab da, sagen sie dir, hier, ihr habt jetzt noch so lange Zeit, also ihr habt euch das echt verdient, aber jetzt guckt mal, dass ihr wegkommt, weil ihr habt zwar die Atombombe, aber wir werden, also die ist jetzt zwar entschärft, aber wir werden die Stadt trotzdem zerstören, ihr habt noch eine Stunde.
Geil.
Und dann you're on your timer.
So, und dann ist auch wirklich, stellen eine Uhr auf, es gibt noch genau eine Stunde.
Super gut.
Also, ich kann mir vorstellen, das dass cool. viele von diesen Elementen am Tisch auch gut funktioniert haben, wenn er das gespielt hat. Als Gomorra ist, das würde ich nicht spielen wollen. Also auf gar keinen fucking Fall. Nein. Nicht so, wie das da drin ist, weil ich habe euch nur einen Bruchteil von dem erzählt, was da drin ist. Und dann kommen wir zum letzten und das ist ganz klassisch. Was fehlt uns noch?
Hitler umbringen.
Genau. Assassinate the Führer. Das ist das Letzte. Auch hier wieder, die Beschreibung ist total großartig. Die hat alles, bei dem anderen wissen wir nicht, wenn ich das nicht hinten drauf lese, dass wir auf einem Urlaub in Wahrheit sind. Mhm. Und was ich hier nicht weiß, ist, warum müssen wir jetzt den Führer dann eigentlich umbringen? Weil am 7. Juni 1956 begann der Dritte Weltkrieg, als die von Adolf Hitler angeführte Nazi-Regierung Argentiniens in Brasilien einmarschierte. Hitler war am Ende des Zweiten Weltkriegs der Gefangennahme entkommen und hatte in Südamerika das Vierte Reich gegründet. Es ist nun der 30. April 1945 und ihr verfolgt Hitler durch die Bunker unter einer brennenden Stadt. Eure Mission, findet ihn und lasst es wie Selbstmord aussehen.
Okay.
So. So, und dann gibt es halt wirklich... Hast du
Blau, das kriegst du mit Whisky nicht hin.
Nee, ich bin... Ja, ja.
So, also, das ist dann das Letzte. Das ist halt im Endeffekt auch... Die Prämisse klingt im Endeffekt spannender, als es im Endeffekt ist, weil das, was er umgebaut hat, ist wieder ein Dungeon. Ja. Weil das ist das, was er halt kann.
Ja, ein Bunker.
Ich glaube, also erst ein Dungeon, du musst erst zur Reichskanzlei, dann da runter und so weiter und so fort, musst durch die Stadt kämpfen. Da gibt es ganz viele Informationen drin, Thema Historie, weil da sind auch eingezeichnet, über welche Wege sind welche Nazis dann dabei geflohen. Du kannst dann theoretisch einem von denen begegnen. Das hat für das Abenteuer keinerlei Bedeutung.
Aber total geil, weil du dann halt...
Ja, aber mit denen kannst
du... Du kannst also, halt Atmosphäre erzeugen.
Oder eben auch Unschuldigen und so weiter und so fort. Als ich damit fertig war,
echter Trip.
Das war wirklich ein Trip. Aber das war noch nicht das Ende von dem Ganzen, weil beim Online-Gucken war ich erstmal völlig verwirrt, als ich dann weitergewohnt habe. Ja, dieses Spiel beruht auf einem Rollenspiel aus derselben Zeit. So.
Bitte.
Festhalten. Timeship ist 84 als Computerspiel für Apple II erschienen.
Ich glaube, da
ist als Computership für Apple II erschienen. Und zwar von Five Star Software. Das war ein Joint Enterprise von Jacinto und Polus Publications. Sagt keinem was, nicht mal dir, du als alter. Also komm, musst du auch mit auskennen, oder?
Sorry.
So. Und zwar war die Idee, du speicherst deinen Charakter auf einer Hubdisk, die du immer wieder benutzen kannst. Darauf wird dein Charakter permanent gespeichert, um damit andere Disks, die Abenteuer sind, zu spielen.
Geil.
So, es ist leider nur eines davon erschienen. Murder at the End of Time, weil Jacinto ging pleite, damit ging auch das Joint Venture pleite. Werte gibt es tatsächlich nur Stärke, Geschicklichkeit, Ausdauer, Charisma und Intelligenz. Das haben sie schon reduziert auf die Sachen, die benutzt werden. Alles andere ist wie im Original, was das angeht. Also Skills, Waffen, das Ganze drum und dran. Alle Rezensenten waren sehr verwirrt von dem Spiel, weil das ist halt Murder at the End of Time, weil sie nicht wussten, was das Spiel eigentlich von ihnen will.
Ich nicht.
Und ich kann euch sagen, ihr habt es nicht gelesen, aber ich glaube, ihr werdet genauso verwirrt, weil da passieren ganz, 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 ganz skurrile Sachen. Und das Spiel hat aber wohl noch so einige andere Seltsamigkeiten, weil wenn du es anfängst und weil das war so ein Text-Adventure-mäßig, also mach du Bild, das heißt, so sieht dann der Anfang aus. Ja, genau. Im Endeffekt das, was ich euch gerade vorgelesen habe.
Apple 5.
Apple 5, klack, 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 press any key. Ja. So, und das heißt, das läuft dann immer als Text-Adventure. Das heißt, du musst immer eintippen, was du dann effektiv tust. So, und wenn du da hingehst und tippst zum Beispiel ein, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ermahnt dich das Programm für das Benutzen von Swearwords und sagt, entschuldige dich, say sorry.
Wenn du das nicht machst.
Und wenn du nicht sorry eintippst, geht's nicht weiter. Ja. Kannst nicht weiter.
Wie das halt das passt aber auch zu dem Text-Adventure-Humor dieser Zeit.
Ja, das
ist halt auch Infocom, Adventure hatten auch solche Sachen mit drin.
Leider hatte das Ganze auch den einen oder anderen sehr, sehr spannenden Schreibfehler, den ich euch nicht vorenthalten will. Das habe ich dann noch gefunden. Ihr da seht.
Lying within the open coffin is a tall Saturing
man. Der eindeutig Dracula ist und so weiter und so fort. La la la. His slim long hands, seine langen, schlanken Hände umgreifen das hölzerne Steak in seiner Brust.
Ah, macht es auch nicht einfacher zu verstehen, sage ich mal in den Kontext.
Nein. Das hölzerne Steak, weil halt Steak, Pfahl und Steak, Steak, Alter, durcheinander geraten sind. Und von der Sorte muss es ein paar da drin gehen.
Rechtschreibung matters.
Tja.
Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das heißt, das hat es tatsächlich auch bis zum Computerspiel geschafft.
Ist damit für mich sogar eines der ersten Computerspielumsätze.
Von Rollenspiel.
Von Rollenspiel.
Ja, von Rollenspiel. Von Rollenspielboxen.
Von Rollenspielboxen. Aber nein, weil, also ich meine, D&D, Adventure, also ich meine, mit Adventureland und so weiter hat ja viel angefangen, aber dass tatsächlich konkret ein Spiel umgesetzt wurde, dürfte es eines der ersten
sein. Ich finde das ungelogen großartig. Es erinnert mich an literarischer Salon im frühen 20. Jahrhundert, wo die ja auch unter Einfluss von LSD sich irgendwie verkleidet haben und irgendwie einen Scheiß gemacht haben, bisschen so Geisterbeschwörungen und Seancen und tralala. Oder Opium oder was auch immer sie dann jeweils genommen haben.
Absinth,
genau. Absinth. Unter ordentlichem Einziehen von Absinth. Mhm. Aber es hat, weil die Absurdität, die ist wirklich literarisch.
Ja.
Das ist echt dieses, okay, jetzt denken wir das mal konsequent zu Ende und sind halt dabei völlig sozusagen hemmungslos. Aber das kannst du halt machen, wenn du dich eigentlich um spielerische Konventionen einen Scheiß scherst.
Ja.
Und was ich wirklich cool finde, ist das Punktesystem finde ich wirklich cool. Mhm. Das ist einfach eine super elegante, super simple Lösung.
Ja. Es ist ja wie geschaffen aus einem Computerspiel. Weil du halt wirklich, du hast so und so viele Schritte und so weiter und so fort.
Genau.
Das ist das, was du heute du hast. Du hast
den Timer eingebaut.
Ding mit
Store for Murder. Ich bewege mich im Prinzip in eine Zeitebene, eine andere, bin ja ein Fremdkörper und kann das ja genau mit dieser Energie
auch,
irgendwie
auch
sogar.
Dieses Ganze, also ich meine, guck mal, was war es jetzt, 83?
Ja.
82. Das ältere Spiel, also das ist schon das ältere Spiel, also keine 81, 80 geschrieben. Das heißt, da hat der mit allen Konventionen wie Ausrüstung und blablabla und das kostet so und so viel und Goldstücke und du hast nur das und Regeln und Skills und bla, alles so.
Und Treasure sammeln.
Du hast hier eine universelle Währung, mit der kannst du dir alles kaufen, von Eigenschaften über Ausrüstung zu Situationen zu
Aussehen.
Du
kannst deinen Körper verändern.
Egal, hier ist die universelle Währung, mit der du das so machen kannst, wie du Bock hast. Und so gibst so viel aus, wie du willst, aber je mehr du ausgibst, umso weniger Zeit hast du dann, eine Scheiße zu machen irgendwie. So, und das ist so eine simple Mechanik, aber so stark in dem Zusammenhang mit der Logik von, und dann springst du halt, wenn du es nicht schaffst, das in Time, dann hast du halt versagt. So. Ja. Ich finde es gut. Und auch dann diese absolute, also das ist ja, irische Autoren haben ja nochmal einen sehr anderen Humor, der durchaus ja auch sehr grob sein kann irgendwie, aber diese Absurditäten dann damit zusammenzumischen. Und das Einzige, was dem fehlte, war die Idee oder genügend Umfeld, um Rollenspiel nicht als Dungeon Crawler zu deuten.
Absolut.
Wenn er das heute machen würde, geil.
Es ist eigentlich eine coole Grundlage, um was anderes draus zu machen.
Ja,
ein bisschen,
also der war an allem rausgewachsen über das Ding hinaus, außer an den Chor von irgendwie, okay,
ist noch
Würfel und Neunhardung.
Ist dafür erschienen? Oder wirklich nur die Boxen?
Das war das letzte.
Ja gut, also völlig, dann kurz danach.
Jetzt stelle ich mir die Gary Gygax Crew in Wisconsin und Milwaukee vor, die das in die Hände kriegt und so, das ist auch Rollenspiel, jetzt spielt das mal, Leute.
Also.
Pustel am ganzen Körper. Ja, also ich war auch beim Lesen, wie gesagt, weil es halt auch so ein völliger Ritt ist, ja. Der Anfangsteil, du verstehst ja erstmal gar nicht, was. Du liest das durch. Ja, viel
wir müssen verhindern, dass das in die USA kommt.
Ja, also, das ist aus den USA.
Das wollte ich jetzt sagen. Ja, ist
aus den USA. Also, es, wie gesagt, völlig skurril und ich verstehe völlig, warum das, also das hat ja auch nur schlechte Kritiken gekriegt, weil es halt in der damaligen Zeit da keiner konnte was damit anfangen.
Ja, ja, das hat keiner verstanden.
Das musste er ja in den 70ern schon geschrieben.
Das ist eigentlich ein Zeitreiseelement, weil es seiner Zeit weit voraus ist.
Das ist in sich selbst ein Zeitreisespiel.
Das ist schon so Meta, das muss man auch erstmal hinziehen.
Also, wie gesagt, auch diese Verbindung mit Lab noch drin und allem drum und dran und sowas. Wie gesagt, es ist auf einer Ebene skurril. Also, ich war wirklich in einer gewissen Weise fertig, als ich damit fertig war. Mhm. Ja.
Glaube ich.
Weil das fühlte sich auch ein bisschen so an, als wäre ich von einem Trip runtergekommen. Also so stelle ich es mir vor. Ich war noch nie auf einem Trip, aber so stelle ich mir das durchaus vor. Weil ich sage so, und was genau war das hier? So, das steht jetzt auch ein bisschen davor. Aber es war mit Sicherheit eine interessante Erfahrung. Das definitiv.
Das ist schön. Wir können in der Quinte noch ein bisschen rein.
Sehr schön. Gut. Ihr hattet hoffentlich Spaß an dem Ganzen.
Ja, ich auch. Ich fand es super unterhaltsam.
Ich hatte wirklich durchaus Spaß beim Lesen, wenn ich auch gedacht habe, so, ich habe immer die Irren. Also,
ich habe gleich noch was für die Quinte. Habe ich.
Sehr schön. Okay, also danke an euch. Ihr hattet hoffentlich auch ganz doll viel Spaß. Schreibt es doch einfach gerne in die Kommentare, was ihr davon hattet.
Hat es jemand von euch gespielt? Das würde mich mal wirklich wissen. Hat es jemand oder hat es jemand
gespielt? Also das könnte man tatsächlich haben.
Oder das Computerspiel.
Und nicht verstanden
habe,
was da passiert. Also, von daher, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Kommentare schreiben und wenn ihr wollt, dass ihr das als Podcast bekommt, einfach bei Apple Music oder bei YouTube Music oder bei Spotify runterladen. Jetzt steht noch eine Quinte an, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich glaube, die wird sehr ergiebig dieses Mal. Mhm. Insofern, bis nächste Woche. Egal, was ihr bis dahin tut, bleibt gesund. Ciao.
Tschüss. Ciao.